Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern das ist extrem wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir viel, viel konstruktiver an die großen Herausforderungen unserer Zeit gehen. Wir haben sehr schnell gemerkt, auch ganz konkret, wie sehr das hilft, Perspektiven aufzuzeigen und wirklich Lösungen zu präsentieren, dass man dagegen auch mal ein bisschen Vertrauen trainiert darauf, dass es gut wird und dass man sich auf sich verlassen kann. Da sind wir wieder bei Weltwärts. Und dass man auch einfach mal wirklich bewusst die Leute lobt und fördert oder auch sich selber, wenn man eben Gutes tut.
Der Weltwärts-Podcast. Wir nehmen dich mit zu Menschen, Momenten und Abenteuern auf der ganzen Welt.
Hi und herzlich willkommen zum Weltwärts-Podcast. Ich bin euer Host Antonia.
Und ich bin Magnus.
Und wir sind beide selbst ehemalige Weltwärtsfreiwillige. Ich war vor einem Jahr mit meinem Weltwärtsfreiwilligendienst in einem Kinderheim in Peru.
Und ich war vor 8 Jahren in einer Schule in Ghana in einem Bildungsprojekt. Heute in der letzten Folge dieser Staffel wollen wir uns fragen, was bleibt eigentlich über das Jahr hinaus und zu was für einer Person entwickelt man sich eigentlich während dieses Freiwilligendienstes?
Wir sprechen also in dieser Folge darüber, wie Weltwärts über den Freiwilligendienst hinauswirkt. Und zwar nicht nur im Moment, sondern langfristig im Denken, im Handeln und auch so richtig im eigenen Lebensweg.
Dafür haben wir heute Florian Vitello zu Gast. Der war 2012-13 in Costa Rica und hat danach einen ganz bewegenden Lebenslauf gehabt. Und wir wollen mit ihm heute darüber sprechen, wie ihn diese Zeit geprägt hat.
Genau, denn mittlerweile arbeitet Florian als Journalist und Filmemacher. Er hat das Good News Magazin mitgegründet und ist auch Host im Podcast Weltaufgang. Schön, dass du heute da bist, Florian.
Schön, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns voll. Erzähl doch erstmal zu Beginn, in welchem Projekt hast du denn deinen Freiwilligendienst gemacht?
Das war ein ganz besonderes Projekt, das damals über die Kolping-Jugend-Gemeinschaftsdienste angeboten worden ist, die da kooperiert haben mit Menschen, die einen Ort geschaffen haben in Costa Rica, wo in den, ich sag mal, in den 70er Jahren, also zu Zeiten der Bürgerkriege in El Salvador und Nicaragua, Menschen, die dort geflohen sind und heimatlos geworden sind, dann eine neue Heimat gefunden haben. Die durften sich dann auf ein Stück Land, was da gekauft worden ist von der europäischen Kooperative, durften die sich da ansiedeln, haben eine neue Gemeinschaft gegründet und wir sind dann als Freiwillige dorthin gegangen und haben einfach erstmal bei Gastfamilien gelebt, die in der Regel da in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Und es gab aber unglaublich viele spannende Menschen, die da auch gelebt haben. Also das heißt wirklich von Indigenen aus dem Land, Europäerinnen und Europäer, die ausgewandert sind, Menschen aus den USA, die irgendwie aus dem universitären Betrieb kamen. Es war echt eine bunte Mischung und ein sehr, sehr spannendes Projekt.
Vielen Dank, Florian. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer extrem spannenden Zeit. Heute über die ganze Folge hinweg bekommen wir immer mal wieder Fragen aus dem Off gestellt. Genauer gesagt 3 Fragen. Und mit der ersten dieser Frage starten wir direkt mal rein.
Was hat euch damals motiviert, weltwärts zu gehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich war es bei mir ein bisschen besonders, weil ich aus einer relativ armen Familie kam und gar nicht wusste, dass es sowas gibt oder dass das möglich ist. Ich wusste immer, dass ich raus wollte mal aus, also ich komme aus Köln, bin dort aufgewachsen und wollte immer mal raus, mehr sehen von der Welt und war dann damals politisch aktiv und habe dann bei so einer langweiligen Veranstaltung mit jemandem gequatscht, weil ich da nicht richtig zugehört habe und der hat dann nebenbei erwähnt, dass er eben in Ghana in einem Waisenhaus gearbeitet hat und ich habe so gesagt, was? Also habe ich das gerade richtig gehört? Konnte das gar nicht glauben. Und dann meinte ich zu ihm, du kommst doch irgendwie auch aus einer ärmeren Familie, wie hast du dir das überhaupt leisten können? Und dann meinte er, ja, es gibt da dieses relativ neue Programm von der Regierung, das heißt Weltwärts. Und das richtet sich unter anderem eben auch aus Kindern aus einkommensschwächeren Familien. Und ja, da kann man sich dann bewerben. Okay, gut. Und dann bin ich dann damals auf die Seite gegangen und ich werde das nie vergessen, das war so noch so eine ganz alte Website. Und dann hieß es dann so, wo möchtest du hin? Was interessiert dich? So Lateinamerika, Afrika oder Asien? Und ich habe damals Asien, also ich hatte damals Chinesischunterricht unter anderem in der Schule 2 Jahre und fand das irgendwie total spannend, aber dachte mir irgendwie, wenn ich irgendwo hingehe für ein Jahr, dann, wenn das wirklich klappt, dann möchte ich die Sprache des Landes auch lernen. Und dadurch, dass ich halb Italiener bin, schon viel, also Italienisch konnte, ich hatte Französisch, Spanisch auch in der Schule, Lateinklasse und so, irgendwie hat mich Lateinamerika einfach angelacht. Das war so, okay, dann bin ich da drauf gegangen und dann war das damals so eine lange Liste mit Sachen, Projekten, die es gab in Lateinamerika. Und da sah ich dann irgendwann dieses komische Bild, auch wieder so ein ganz seltsames Bild mit einem Typen einfach mit einem Spaten in der Hand. Und darüber stand, hier kannst du Marmelade kochen und Biodünger erzeugen. Und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat es so bei mir gemacht und irgendwie wusste ich, das will ich jetzt machen. Ich weiß auch nicht warum. Dann habe ich mich da beworben. Das war so, wie das bei mir irgendwie ist, es so passiert.
Ich kann da voll anknüpfen. Bei mir war es auch so, ich war ja selber auch in Lateinamerika, so Lateinamerika, ein Land davon als Sehnsuchtsort irgendwie. Und bei mir war auch so ein bisschen die Motivation dahinter, so ich will mal probieren, wie Leben außerhalb meiner Bubble aussieht. So, und das am besten auch ohne irgendwie familiäres Auffangnetz. Und da war so für mich klar, okay, ich will irgendwie weltwärts gehen.
Also für mich war es damals auf jeden Fall, wenn ich zurückdenke, so ein bisschen die Mischung aus der Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu machen, irgendwas Soziales, die Möglichkeit, an der Schule zu sein und so, aber halt auch irgendwie was Internationales zu machen, also den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. Also ich würde sagen, das verbindet uns alle drei, so ein bisschen internationale Erfahrungen zu sammeln und halt vielleicht so die Neugierde nach mehr.
Florian, du hast jetzt irgendwie erzählt, wie du dich auf den Weg gemacht hast, ein Weltwärtsjahr zu machen. Wie war es denn dann, als du vor Ort warst? Also gab es da während deines Freiwilligendienstes einen Moment, der dich auch so richtig nachhaltig geprägt hat?
Also einer ist gut. Unfassbar viele. Ich glaube, das war so das schönste und auch intensivste, zum Teil auch schlimmste Jahr meines Lebens. Also wirklich eine absolute Achterbahnfahrt. Es war natürlich auch ein sehr besonderes Projekt, muss man jetzt dabei auch bedenken. Das war schon eine ganz andere Welt. Und auch wenn ich mich jetzt hier natürlich damit irgendwie als Methusalem oute unter euch, aber es war tatsächlich so gerade die Zeit, so 2012, 2013 zumindest bei mir. Ich hatte jetzt gerade erst frisch ein Smartphone. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch noch so eine Kamera, die irgendwie ein paar Pixel konnte. Aber es war jetzt auch nicht so total selbstverständlich. Außerdem sollte man ja vielleicht dann auch sein teures Telefon im Zweifel zu Hause lassen. Und genau, und dann in der Gemeinde selber war das natürlich auch dann ein totaler Kulturschock, weil ihr müsst euch vorstellen, du hast dann kein Smartphone die ganze Zeit mit Internet. Also du musst dann wirklich relativ weit reisen erstmal, um überhaupt Internet zu haben. Du bist komplett auf dich alleine gestellt. Keiner sprach ein Wort Englisch erstmal. So, es gab ein paar Leute, die halt Deutsch gesprochen haben. Ansonsten haben ja alle Spanisch gesprochen. Und auch unterschiedliches, ja, also El Salvador, Nicaragua und so, das sind ja ganz unterschiedliche, dann bäuerliches Spanisch von da und so weiter. Das war schon, mein erster Eindruck war schon echt wild, auf eine sehr, sehr schöne Art aber auch.
Wenn ich da jetzt nochmal rangehen darf, so bei mir hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich teilweise ein bisschen isoliert, manchmal ein bisschen einsam auch geführt habe. Was waren bei dir so emotionale Momente, wo du wirklich auch mal so an die Grenzen gegangen bist?
Viele emotionale Momente, und zwar die schönsten, wie gesagt, und auch die schwersten. Von den schwierigeren, weil du sagst isoliert, das war definitiv der Fall, weil ich war ja, also wir waren ja wirklich isoliert, ne? Also es waren keine 500 Leute, haben dann im Dorf gelebt. Wir mussten, um irgendwie mal mit der Familie zu sprechen oder so, damals tatsächlich, also es gab dann so, konnten die SIM-Karte in so einen USB-Stick und das in einen Laptop. Und wenn gerade nicht Regen war, und es war ja irgendwie immer Regenzeit, und man stand dann irgendwie auf dem richtigen Felsen im Dorf, kein Witz, und man stand da so im richtigen Winkel, dann hatte man mal so ein bisschen wackeliges Internet. Aber in der Regel musste man wirklich also irgendwie halbe Stunde Straße runter, halbe Stunde auf den Bus warten. Wenn man Glück hatte, wurde man mitgenommen, dann in die nächste Stadt, dann ins Internetcafé. Und wenn da jetzt gerade nicht der Strom ausgefallen war und alles irgendwie passt oder der Regen nicht zu laut aufs Dach prasselte, dann konnte ich halt damals über Facebook oder Skype noch so mit meiner Mama mal telefonieren oder mit Freunden. Aber das war tatsächlich, so wirklich mal extrem so sich selber kennenlernen. Wir hatten natürlich auch nochmal eine enge Gemeinschaft irgendwie mit den anderen. Da gab es so österreichische Freiwillige, die da ihren Zivildienst gemacht haben. Es gab auch noch ein paar andere Freiwillige, die da immer mal wieder kamen, stellenweise. Aber es war schon definitiv so, keiner kannte dich wirklich und du musstest mal ganz irgendwie dich auf dich verlassen und dann schauen, wie du eben Freundschaften knüpfen kannst, welche Möglichkeiten, aber auch Limitationen es da gibt. Und das war manchmal sehr, sehr einsam und dann hast du auch echt wirklich Heimweh gehabt, aber ich fand's auch großartig, ja. Also so gerade dieses auf sich alleine gestellt zu sein und zu sagen, okay, dann kannst du dich jetzt aber auch mal ganz neu erfinden und die kennen dich ja auch gar nicht und vielleicht gehst du auch mal irgendwie so Herausforderungen an, die du schon immer angehen wolltest. Also das hatte nicht nur Nachteile. Ja.
Cool, ja, auf jeden Fall diese Möglichkeit, sich selbst nochmal in einem anderen Umfeld oder sowas ausprobieren zu können, das würde ich auch als einen der großen Vorzüge des Weltwärtsprogramms bezeichnen. Aber schauen wir mal, was die nächste Frage für uns vorbereitet hat.
Wie hat Weltwärts euer Leben beeinflusst?
Wie hat Weltwärts mein Leben beeinflusst? Sehr, in allen möglichen Richtungen. Also was ich gerade schon gesagt hatte mit diesen, was jetzt vielleicht erstmal sehr negativ klang, dass es da auch viele Schwierigkeiten für mich gab, war das für mich wirklich die Gelegenheit, das hat meine Welt, meinen Kopf so unglaublich geöffnet. Also ich habe so viel lernen dürfen von den Menschen. Also wirklich angefangen von einfach, ich musste einfach erstmal in einen sauren Apfel beißen, früh aufstehen, ganz, ganz früh. Wir sind um 4 Uhr morgens aufgestanden, haben uns um 5 fertig gemacht, sind erstmal aufs Feld gegangen, Kaffee gepflückt, haben Zuckerrohr geschnitten oder ähnliches. Diese harte körperliche Arbeit, das hat einfach dazu geführt, dass man so ein bisschen die Familie kennengelernt hat, dass man ein bisschen mithelfen konnte, auch wenn man sonst ja keine Qualifikation hatte, dass man irgendwie auch natürlich die Sprache besser lernte. Und dann gab es aber dann irgendwann relativ bald auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen kreativ einzubringen, sei das irgendwie Nachhilfeunterricht zu geben, bei einer Jugendgruppe mitzumachen, beziehungsweise wir haben damals eine gegründet. Es gab bei uns eine bekannte Sängerin zum Beispiel, die dann auch irgendwie offen war, einfach weil wir aus dem Ausland kamen, einfach mal mit uns zu arbeiten und zu schauen, wo wir ganz viel lernen durften. Und für mich war es ja auch so, nochmal als Kind, dass ich jetzt aus einer Familie kam, die relativ arm war, wo auch keiner studiert hatte. Da war ich der Erste mit Abi und ich wollte unbedingt studieren, das wusste ich. Aber ich hatte ja gar keine Ahnung, wie Studium funktioniert. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie geht das eigentlich mit der Uni und was sind überhaupt Studien an sich. Also natürlich kann ich die Themen, ich fand das alles spannend, Politik, Geschichte und so weiter, fand ich irgendwie alles irgendwie interessant. Jedes Studium hatte irgendwie so seins. Aber was das wirklich hieß, dann so, keine Ahnung. Und da, vielleicht darf ich da noch eine kleine Anekdote erzählen, da war es halt so, ich habe dann irgendwann so nach 3/4 meines Freiwilligendienstes war dann wirklich Zeit, sich zu bewerben bei den Unis. Und ich habe dann irgendwie nicht so richtig halt, wie gesagt, gewusst, was ich machen soll. Und dann kam eine Gruppe von Anthropologen aus Yale, die mit einem relativ berühmten Professor für Permakultur kam. Und ich hatte dann die Aufgabe, für die simultan zu übersetzen, also die so durchs Dorf zu führen, dann von Kräuterkunde bis, wir hatten so Hieroglyphen bei uns und alle so verrückte Sachen, denen das irgendwie so alles zu zeigen. Und irgendwann saßen wir dann halt in der Hitze und dann habe ich die halt gefragt, was macht man so als Anthropologin eigentlich, ja? Und dann haben die mir das erzählt und ich weiß noch, auch da wieder bei mir so ein Moment, dass ich dachte, boah, das ist ja total spannend, das vereint ja alles, was ich irgendwie interessant finde und was mich begeistert. Und dann bin ich halt wieder die gleiche Geschichte, halbe Stunde runter, halbe Stunde auf den Bus gewartet, ins Dorf, ins Internetcafé und dann habe ich halt mich beworben bei 4 Unis und bin dann tatsächlich genommen worden. Und da fing eigentlich für mich so alles, was ich da irgendwie gelernt hatte, alles, was ich machen durfte, vieles von dem, was ich heute tue, klingt so ein bisschen, als wäre das immer so vorgezeichnet gewesen oder als wäre das irgendwie, als hätte ich das geplant. Aber eigentlich hat mir das einfach nur ganz viele neue Perspektiven eröffnet.
Also ich denke, es hat mein Leben schon so ein Stück weit auch umgekrempelt, dieses Weltwärtsjahr, im Sinne von, dass es mich als Persönlichkeit erstmal irgendwie verändert hat. Weil alles, wo ich dachte, hey, ja, so funktioniert Leben, so ist es irgendwie normal, so gehe ich auf den Markt, da bin ich erstmal drüber gestolpert, wortwörtlich, weil ich war ja in den Anden auf 2800 Metern. Da bin ich am Anfang sehr viel gestolpert, weil ich keine Luft gekriegt habe und musste dann vieles irgendwie neu lernen. Also wie fahre ich irgendwie öffentlich Bus? Wie gehe ich richtig auf den Markt einkaufen? Und es hat dann ganz viel irgendwie in mir geändert, zu merken so, ach ja, okay, so kann es auch funktionieren und das ist hier normal. Und das hat dann irgendwie in mir was verändert und das hat sich dann irgendwann so ausgespreadet, dass man so richtig gemerkt hat, okay, Weltwärts hat auch irgendwie mein Jahr so ein bisschen umgekrempelt und dann auch bei mir jetzt auch so ein bisschen Fäden gezogen, dass ich jetzt auch im Master Interkulturelle Kommunikation studiere, wo ich vielleicht vor dem Jahr noch nicht mal drüber nachgedacht hätte.
Bei mir ist es so, ich habe danach auch weiter bin ich der Schule treu geblieben und habe ja dann viel in Bildungsprojekten und sowas gearbeitet. Und ich war auf jeden Fall oder bin bis heute immer Fan geblieben von diesen Methoden, die man beim Vor-, Zwischen-, aber auch Nachbereitungsseminar des Weltwärtsseminars so erlebt. Ich weiß nicht, wie das bei dir, Florian, war. Kannst du vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Aber mich haben diese Arbeit mit dem, ja, die eigene kulturelle Brille, die eigene Voreingenommenheit zu reflektieren, einfach in einem offenen Gesprächskreis oder sowas. Das hat mir total viel gebracht. Wie war das für dich? Hat das für dich nach dem Freiwilligendienst und im Freiwilligendienst eine besondere Rolle gespielt?
Ja, absolut. Also erstmal schon nochmal zurückgebrochen, vielleicht auf das, was Antonia eben auch gesagt hat, nämlich dass überhaupt erstmal charakterlich ganz viele Ängste bei mir einfach auch geschwunden sind. Also dass das, was ich irgendwie in mir drin immer gefühlt habe, dass man gar nicht alles so vorplanen muss und immer irgendwie auf Sicherheit gehen muss, sowieso total wahr ist. Weil wenn du einmal das Gefühl hast, also diese sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung machst, dass du merkst, so, du kannst dich auf dich selber auch ein Stück weit auf deine Instinkte verlassen, auch in schwierigen Situationen. Und ehrlich gesagt, auch egal, wo du bist auf der Welt, egal, also wir sind mal einmal mitgenommen worden von einer Familie mit nach El Salvador. Das war auch einer meiner krassesten Erlebnisse bis heute meines Lebens wirklich. Und das ist einfach, finde ich dann auch, wenn man jetzt auf das Thema, was will man beruflich machen und auch egal, ob du jetzt die Methoden hast, die du angesprochen hast, Magnus, dass man sagt, du lernst einfach so gewisse Reflexionsmöglichkeiten oder irgendwie Elemente, wie man mit Menschengruppen umgehen kann, wie man in schwierigen Situationen mit allen möglichen Meinungen auch umgehen kann, mit verschiedenen Erfahrungshorizonten umgehen kann. Das ist egal, ob man später in den Bildungsbereich geht und was Sozialwissenschaftliches macht oder danach von mir aus auch ganz was anderes tut. Vielleicht gehst du in die IT und hast später aber vielleicht irgendwie auch einen Job im Management oder sowas zum Beispiel. Da geht's dann wieder. Es geht immer darum, um dich selbst, wie du dich weiterentwickelst, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du im Team arbeitest. Das sind Dinge, die kannst du für dein ganzes Leben brauchen. Ich glaube, das ist was Weltwärts wie kaum ein anderes Programm lehrt oder lehren kann. Und ich denke, dass mir das sehr geholfen hat, dann auch im Studium total eine gewisse Entspanntheit zumindest insofern zu haben. Ich habe ja gar nicht Journalismus studiert. Ich habe ja erstmal Anthropologie und Lateinamerika-Wissenschaften studiert. Und alle waren schon damals so, was ist das und was soll das? Was macht man dann damit? Und ich fand das sehr, sehr cool, dass ich einfach mal alles lernen durfte, einfach alles, was mich interessiert hat, einfach mal machen und sich darauf verlassen, dass ich schon später irgendwie auf meine Füße falle, auch beruflich. Sucht euch sehr früh auch Nischen. Also das, was andere komisch finden, sich so ganz, ganz nischig und speziell aufzustellen, das kann und wird wahrscheinlich eure Stärke werden. Also probiert euch aus, macht Praktika, macht weiter so wie eigentlich bei Weltwärts ja auch. Probiert euch aus.
Aber hört sich so an, als hättest du deine Nische gefunden, weil du bist ja dann doch irgendwie von dem Bachelorstudiengang vermutlich in den Journalismus rübergerutscht. Deswegen da meine Frage, wie gehst denn du jetzt eigentlich mit der Verantwortung um, wenn du so über andere Lebensrealitäten, die du ja schon gerade geschildert hast, die du kennenlernen durftest, also wie gehst du mit diesen anderen Lebensrealitäten um, wenn du darüber sprichst oder berichtest?
Ich habe immer noch die Broschüre im Kopf von Engagement Global mit kolonialen Grüßen. Gibt's die noch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich in der 100. Auflage. Ich bin so reingerutscht, sagst du jetzt. Denkt man, aber naja, ich habe eigentlich das gemacht, ich glaube, was Magnus auch eben erzählt hat, ich habe einfach weitergemacht, auch danach. Ich habe zum Beispiel Workcamps damals mitgeleitet, habe einfach irgendwie ehrenamtlich mich ganz viel engagiert, aber ich habe medientechnisch eigentlich mir alles erstmal selbst beigebracht und ich wollte nie Journalist werden. Ich wollte auch, also nicht, dass ich das nicht werden wollte, aber ich wollte es nicht studieren. So, ich wollte nie Journalismus studieren, aber ich habe dann durch diese ganze ehrenamtliche und sonstige Arbeit, interkulturell, wo wir dann zum Beispiel einfach relativ schnell gemerkt haben, egal wo auf der Welt du bist, wenn Leute was Cooles, was Gutes machen für andere Menschen, haben die oft ähnliche Herausforderungen, nämlich, dass ihre gute Botschaft, dass ihre tollen Projekte oft gar nicht die erreichen, die es erreichen soll. Oder dass die gar nicht irgendwie, oder die haben nicht genug Geld, um das umzusetzen, oder. Und dann haben wir relativ früh, eigentlich habe ich immer angefangen mit anderen zusammen, dass wir den Menschen dabei so ein bisschen geholfen haben, dass wir die mal gefilmt haben, dass wir mal so ein bisschen, heute würde ich sagen, Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben oder sowas wie Crowdfunding, was relativ neu war. Und so habe ich eigentlich immer in Medien gearbeitet. Dann ist später ein Job dazu gekommen, der mir angeboten worden ist. Und dadurch habe ich dann am Ende des Tages gesagt, boah, ich glaube, ich muss das jetzt doch noch studieren, weil man halt in Deutschland dann immer so einen Schein braucht, um zu zeigen, dass man das, was man kann, auch wirklich kann. So.
Eine Sache, die jetzt schon anklang, die irgendwo in meinem Kopf nochmal was angeklickt hat, war das mit den guten und positiven Neuigkeiten. Darauf hast du dich ja auch an einem Projekt, ich glaube, das war im Corona-Jahr, ne, 2020, fokussiert, in einem Magazin Good News, das seitdem rauskommt, und in einem Buch. Magst du da vielleicht mal zu erzählen, wie es dazu kam?
Als ich dann Journalismus studiert habe, habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, diese Idee schon mit dem, man kann irgendwie, wie kann man Menschen helfen, wie kann man konstruktiv, was kann man da am besten machen? Und dann so, ich kann nicht kommen irgendwie immer irgendwo hin und sagen, ja, ich weiß, bei einer Grassroots-Organisation besser, was die brauchen in Panama oder auch in Tansania, sondern das wissen die selber am besten. Aber ich kann vielleicht so ein bisschen dabei helfen, das gilt aber auch für Wanne Eickel übrigens, wie macht man so ein Öffentlichkeitsvideo? Und dann habe ich eine kleine NGO gegründet, Mediamundo, wo wir genau das eigentlich getan haben, wo wir irgendwie kleine Orgas und Menschen, die Gutes tun, beraten haben diesbezüglich. Dadurch bin ich ein bisschen in die Beratung gegangen bei größeren Organisationen, wo ich das dann selbstständig gemacht habe, als ich dann wieder in Deutschland war und irgendwie nach dem Studium dachte, okay, was machst du jetzt mit deinen ganzen Skills und deinem Wissen irgendwie? Und dann habe ich dadurch, also eigentlich durch meine NGO-Arbeit und diese Beratungsarbeit, ein Stipendium bekommen damals und da David kennengelernt, mein heutiger Geschäftspartner David Gate und Lucia Uiro, kannte ich auch schon so ein bisschen über den Weltwärtswust. David hatte damals die Idee, hat damals Good News gemacht, einfach über soziale Medien, aber noch so sehr so Good Feel-mäßig und wollte immer, dass das ein bisschen journalistischen Anspruch bekommt. Und der suchte jemanden, hat mich dann einfach gefragt. Wir haben 2 Nächte da irgendwie auf so einem Alumni-Treffen uns gut unterhalten und gedacht, wir machen das.
Magst du da vielleicht noch einmal kurz erklären, was so der Kerngedanke hinter diesem Format mit den Good News war? Also was steckt da auch für eine Weltsicht hinter?
Die Weltsicht war ganz klar, das fühlt sich nicht nur gut an, sondern das ist extrem wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir viel, viel konstruktiver an die großen Herausforderungen unserer Zeit gehen. Weil alle Menschen, ihr werdet das im Weltwärtsnetz oder auch die sich dafür interessieren, kennen, die sich irgendwie für andere engagieren, die ehrenamtlich machen, die neigen dazu, dass sie die Probleme der Welt extrem stark natürlich wahrnehmen, sich ständig damit beschäftigen und aber auch sehr schnell ausbrennen, weil sie einfach zu viel machen und sich oft auch zu wenig um sich selber kümmern. Also Thema Self-Care, ne? Und dann habe ich mich halt wissenschaftlich auch damit beschäftigt und festgestellt, viele der Probleme, die wir haben, sind, dass dauernd in den Nachrichten kriegen wir diese Sachen völlig ungefiltert, gerade in Social Media, kriegen wir die permanent reingespült ins Gehirn. Und das hat richtig schlimme Auswirkungen. Also einmal Thema Dauerstress, das kennt ihr alle wahrscheinlich, ihr wisst alle, Dauerstress, Cortison ist wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Gift für den Körper, also wirklich auch Erkrankungen, erfrühte Todesursache und so weiter. Aber auch, also politisch, gesellschaftliche Dimension, ne? Also Menschen haben das Gefühl, was Klimawandel, jetzt will Trump Grönland, also was soll ich kleine Leuchte denn bei so großen Problemen machen? Ich kann doch gar nichts tun. Und das führt bei vielen zu Isolation, also dass sie sich total zurückziehen und sagen, ich bin total frustriert, depressiv, ich kann gar nicht mehr. Bei anderen wird's einfach nur in blanke Wut auch gechannelt, die gehen dann teilweise auf die Straße und aber jetzt nicht im positiven Sinne leider ganz oft, sondern wirklich so diese mit so einer Haltung. Und das vergiftet die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Und da war es dann von Anfang an uns ganz klar. Und wir haben sehr schnell gemerkt, auch ganz konkret, wie sehr das hilft, Perspektiven aufzuzeigen und wirklich Lösungen zu präsentieren. Weil dann reden wir auch über die Probleme, aber immer gleich mit einer Handlungsaufforderung oder einer Inspiration. Was kann ich denn tun? Und bei dem kann ich was. Und jeder kann irgendwas machen und jeder Mensch hat irgendeine Stärke, irgendwas in sich, wo wir mitmachen können. Und das wollen wir damit erreichen.
Cool. Ich glaube, da seid ihr auf einem richtig guten Weg. Also ich bin ein bisschen sprachlos, weil du sprichst so voller Motivation und hast immer noch richtig Lust auf das Projekt. Aber es ist ja so ein bisschen jenseits von so einem perfekten Lebenslauf auch so ein bisschen. Was treibt dich denn so noch in deiner heutigen Arbeit an?
So eine Frechheit. Nee, das stimmt total. Mein Lebenslauf ist total krumm und schief und ich würde es auch gar nicht anders wollen. Das ist einfach ein hochspannender Job, aber so gesehen auch, dass sich die Situation ständig verändert und auch Medien sich extrem verändert haben. Also die Medienlandschaft sieht ja wirklich, wirklich kritisch und schlimm aus. Also ich muss euch wirklich sagen, wenn ihr vorhabt, auch in den Journalismus zu gehen, es ist hier kein Plädoyer, macht das auf jeden Fall, rennt da einfach rein, sondern macht das ein bisschen sehenden Auges. Aber ja, es ist ein super, super spannender Job, mehr als ein Job. Es ist eine Aufgabe, jeden Tag sich zu überlegen, wie kann man irgendwie wieder mit den großen Problemen umgehen, aber wie kann man vor allem die Lösungen zeigen, weil ich immer noch ganz viele Menschen treffe in Deutschland, sogar mehrheitlich würde ich fast sagen, die mir so Fragen stellen wie, ach krass, wo findet ihr denn die ganzen guten Nachrichten? Und ich mir denke, wirklich? Also krass, die guten Nachrichten sind ja eigentlich viel mehr als die schlechten und die sind überall und man muss sich einfach nur mal umgucken und dann merkt man ganz schnell, es passieren viel mehr gute Dinge und es gibt viel mehr tolle Menschen und die Aufgabe ist es eigentlich gegen den eigenen Impuls im Körper, wir haben den sogenannten Negativitätseffekt in uns, das ist ein Ding, dass wir immer das Gefühl haben, es ist alles viel schlimmer eigentlich, als es wirklich ist, dass man dagegen auch mal ein bisschen Vertrauen trainiert darauf, dass es gut wird und dass man sich auf sich verlassen kann. Da sind wir wieder bei Weltwärts. Und dass man auch einfach mal wirklich bewusst die Leute lobt und fördert oder auch sich selber, wenn man eben Gutes tut.
Ja, toll, finde ich großartig. Auch gerade einfach, dass du dir so Projekte, für bei denen man merkt, dass du da mit Herz dabei bist, dass du dir die einfach so packst und dann eben auch genau in die Tat umsetzt oder ja daraus auch wirklich was machst. Ein weiteres Beispiel dafür ist ja dein Podcast. Das ist ein Podcast, der heißt Weltaufgang. Da sprichst du mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten, mit Menschen, die dich auch inspirieren. Was würdest du sagen, was geben die dir so mit? Wer war da besonders beeindruckend für dich?
Ich fand alle Gäste gleich toll und großartig. Aber das geht vielleicht auch ein bisschen, was du gerade gesagt hast, so beiläufig, aber was irgendwie für mich ein ganz wichtiger Punkt ist und der so normalisiert ist in Deutschland, nämlich, dass immer gesagt wird, ach krass, dass du irgendwie was machst, wo du so für brennst. Und ich denke mir, ja, wie schade, dass das nicht jeder tut auf eine Art. Also ich kann schon verstehen, dass vielleicht kann nicht jeder Mensch der begeisterte Busfahrer aller Zeiten sein. Da habe ich Verständnis dafür. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig, dass man irgendwie viel mehr sieht wie radikal. Ne? Ihr kennt auch diesen Ansatz von radikaler Liebe oder Zärtlichkeit und so, aber dass man Dinge, die einem Spaß machen, die passioniert sind, dass man Freude und so, dass man das nicht immer so unter den Teppich kehrt, sondern sagt, das ist ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Und jeder empfindet das anders. Du musst nicht immer glücklich und happy und lachend sein die ganze Zeit, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß es auch nicht, Finanzverwaltung machst, ist das wahrscheinlich nicht ein Job, der dich jeden Tag mit Herzensfreude erfüllt. Aber nett zu den KollegInnen zu sein, vielleicht auch mal mit dran zu denken und solche Kleinigkeiten, das ist so unglaublich wichtig. Und das hat zu tun mit dem, warum ich diesen Podcast auch mache. Weil, wie gesagt, ich habe für das Buch, also Wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren, so der lange Untertitel, Good News, der Obertitel. Und für Good News habe ich lange, lange auch wissenschaftlich recherchiert und gemerkt, was ich eigentlich irgendwie auch schon wusste und auch bei Weltwärts extrem gelernt habe, einfach mit Leuten reden, sich auf Menschen auch mal einlassen, mal Perspektivenwechsel wagen, ist unglaublich lehrreich. Und das versuche ich zu tun. Ich versuche einfach, Leute zu fragen, die ich irgendwie total spannend finde, ob die Lust haben, sich mit mir zu unterhalten und denen ganz aktiv zuzuhören. Und vor allem immer ein bisschen so rauszukitzeln, wie bist du mit schwierigen Situationen umgegangen und was für Lösungen hast du? Weil ich glaube, dass so, man nennt das in der Anthropologie, nennt man das so an Biografien arbeiten, aber tatsächlich irgendwie von anderen einfach denen mal zuzuhören, dich persönlich ganz extrem weiterbringen kann. Du kannst am Ende sagen, finde ich total blöd, also ist überhaupt nichts für mich, ist auch eine wichtige Auskunft. Oder du kannst sagen, ach spannend, guck mal, das wusste ich gar nicht, vielleicht mache ich da mal mit. Und wenn mir das ab und zu gespiegelt wird nach so einer Podcast-Folge, dann freue ich mich immer total darüber.
Ja, Florian, ich würde sagen, bei dir sieht man nicht nur irgendwie so einen Punkt, wo Weltwärts Einfluss auf dein Leben genommen hat, sondern das sind so ganz viele Ströme. Richtig, richtig spannend. Wir springen jetzt mal zu unserer letzten Frage aus dem Off.
Wie hat Weltwärts euren Blick auf die Welt und die eigenen Privilegien verändert?
Sehr stark, weil ich zum Beispiel erstmal die bittere Erfahrung machen musste, wenn ich in einer Gemeinschaft lebe, in der die Menschen wirklich erstmal rein finanziell deutlich ärmer sind als ich und ich kam jetzt schon nicht aus reichen Verhältnissen, dann macht es das einfach erstmal extrem schwer. Du hast einfach so eine Hierarchie irgendwie, ne? Also du hast so eine Machtverschiebung irgendwie. Also sei mal mit jemandem befreundet, der sich nicht mal irgendwie das Busticket zum Teil irgendwie in die nächste Stadt leisten kann. Wenn du das aber kannst, das macht tatsächlich eine Freundschaft viel, viel schwerer. Und aber am Ende des Tages sind wir Menschen alle uns sehr, sehr ähnlich. Wir haben alle sehr ähnliche oder sogar die gleichen Bedürfnisse. Es ist so simpel und wir vergessen das ganz oft im Alltag. Und ich glaube, das hilft mir völlig unabhängig von beruflichen Dingen, auch jeden Tag im Alltag, immer wieder mich daran zu erinnern, die Perspektive mal zu wechseln, auf die Grunddinge reinzugehen, zu sagen, da ist jetzt gerade jemand zum Beispiel wütend oder da ist gerade Stress. Was möchte die Person eigentlich vielleicht auch wirklich? Vielleicht hat die gerade ganz andere Probleme. Und das klingt total simpel und banal, ist aber eigentlich relativ radikal, wenn man das auch mal durchgeht. Und ich glaube, das hilft bei allem. Ob es dabei ist, irgendwie einen Job zu finden oder den Job, den man hat, ein bisschen mit mehr Freude und Perspektive zu füllen oder auch im privaten Leben und der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ich finde es sau spannend, wie ein Jahr auf einem anderen Kontinent einen dann wirklich auch so langfristig im Alltag prägen kann, wie du es angesprochen hast, Florian. Für mich war auch so ein Fazit, was ich irgendwie ziehen konnte in viel Reflexion, ja dann auch auf den Rückkehrerseminaren, dass Dinge, die ich anfänglich irgendwie für selbstverständlich gehalten habe, die haben plötzlich irgendwie so ein richtiges Gewicht für mich bekommen. Also zum Beispiel, dass ich halt nicht in den Anden aus der Leitung Wasser trinken kann. Das geht einfach nicht. Und jetzt hier im deutschen Alltag denke ich mir wieder, ah krass, was ein Privileg. Oder ja, wie du das schöne Beispiel mit den Freunden und der Busfahrkarte erzählt hast, einfach, dass da das Leben funktioniert anders oder dass ich irgendwie unter der Dusche eingeschäumt stehe und es kommt plötzlich kein Wasser und ich denke mir, fuck man, in den Anden, was mache ich jetzt? Und es hier wieder so leicht von der Hand geht und es aber trotzdem immer noch im Alltag, vor allem bei mir, hängen bleibt und ich mir denke, ach ja krass, doch, Hammer. Wie war das bei dir, Magnus?
Ja, also ich habe auf mehreren Ebenen habe ich Sachen dazu gelernt. Also zum einen natürlich so, was globale Ungleichheiten irgendwie angeht, aber auch gerade ganz viel Wissen über Kolonialismus, koloniale Vergangenheit, aber auch Kontinuitäten, das ich vorher nicht hatte, dass ich auch, oder auf dieses Wissen bin ich auch über den Freiwilligendienst gestoßen. Aber auch der Blick auf Deutschland, der hat sich auch total verändert, als ich im Ausland oder dann halt ein Jahr in Ghana gewesen bin. Da würde ich auch sagen, dass das mich nachhaltig beeinflusst hat, eben auch mal von außen auf so das eigene Land zu schauen.
Florian, du hattest jetzt erzählt, dass dich vor allem in der Zeit in Costa Rica auch geprägt hat, so andere Lebensrealitäten kennenzulernen, mit Menschen wirklich so aktiv irgendwie ins Gespräch zu kommen. Welche Haltung oder Denkweise so aus dem Freiwilligendienst ist denn noch heute sehr präsent bei dir?
Viele. Wenn ich eine auswählen müsste, würde ich sagen, dieses Prinzip der Convivencia hieß das damals, des Zusammenlebens. Das war halt so, das gab dann Menschen, Familien, die konnten sich seit Generationen schon nicht leiden und haben irgendwie teilweise, also gab es da richtig Probleme, fast schon so Fäden. Aber wenn man sich auf der Straße getroffen hat, hat man immer höflich gegrinst und gesagt, hallo, hallo, guten Tag, wie geht's? Und ich fand das am Anfang so ganz typisch deutsch extrem furchtbar. Ne? Ich dachte am Anfang, oh, ist das alles falsch und verlogen und oh, das darf doch nicht sein. Und ich glaube, das spielt so auf dem Grundprinzip an von immer, wie gesagt, Miley Cyrus, Best of Both Worlds. Also ich kann mir irgendwie so aus beiden Welten oder aus verschiedenen Welten ganz viel mitnehmen. Und ich habe später erst den Wert davon extrem gemerkt. Also erstmal fand ich alles dort besser, dann fand ich alles in Deutschland besser. Und dann habe ich irgendwann so beides zusammengeführt und gemerkt, es ist total schön und angenehm, in Deutschland auch diesen Geist manchmal zu haben, ich muss nicht jeden Streit streiten und ich muss auch nicht immer alles Leuten so sagen. Manchmal ist es auch voll okay, dass man Leuten einfach höflich und respektvoll und nett begegnet, auch wenn man die gar nicht leiden kann und ich kann mich total frei machen davon und ich kann irgendwie so trotzdem mir einen schönen Tag machen und den Leuten drumherum einen schönen Tag machen. Das klingt auch wieder simpel, aber das war total hilfreich. Und auch, was du eben gesagt hast, Antonia, da muss ich mich noch anschließen. Also dieses ganz besonders dieses mit den Privilegien. Das war ja sowieso bei mir im Leben immer ein Thema, aber da nochmal ganz bewusst zu sagen, auch bis heute, es ist gut, dass wir Wohlstand haben, dass es uns gut geht, das wünsche ich allen Menschen, daran müssen wir auch arbeiten. Aber es tut auch, glaube ich, mal ganz gut, trotzdem, da geht es nicht um die Romantisierung von Armut, sondern da geht es wirklich darum zu sagen, es ist wichtig, dass wir auch mal lernen, was ist eigentlich eine Tasse Kaffee, wie viel Arbeit steckt eigentlich da drin, so einen blöden Korb Kaffee zu pflücken. Und genau, einfach so simple Dinge wie Wasser und so weiter, das gibt eine unglaubliche Dankbarkeit und auch so eine gewisse Bescheidenheit dem Leben gegenüber. Das habe ich sehr fest mitgenommen und das nehme ich heute auch in meinen Filmprojekten, also nehme ich solche Themen immer extrem mit, weil ich dann immer aus so einer Brille auch nochmal ganz anders auf so teilweise hochkomplexe Themen nehmen kann.
Florian, für mich bist du so ein bisschen der lebende Beweis, wie weltwärts, ein Jahr weltwärts gehen, einen krassen Einfluss auch so auf den Lebensweg haben kann, aber jetzt nicht nur so im Großen, sondern auch auf so viele Details irgendwie, wie man seine verschiedenen Brillen aufsetzt, wie man einen guten Perspektivwechsel auch hinkriegt. Wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, Menschen was mitzugeben, du hast immer mal wieder in der Folge schon so ein paar richtig schöne Messages uns mitgeben können. Was würdest du denn denjenigen sagen, die gerade überlegen, weltwärts zu machen?
Macht es auf jeden Fall. Also macht es, also traut euch. Ich hoffe, dass das und glaube, dass das heute nicht mehr mit so viel Angst und ich sage jetzt mal Ungewissheit verbunden ist, wie das vielleicht zu meiner Zeit war. Das mag zwar ein kleines bisschen von der Magie nehmen, ist aber auch, glaube ich, ganz gut, weil es zeigt, dass die Gesellschaft umdenkt. Macht es ganz besonders, wenn ihr jetzt nicht sowieso die Möglichkeit hättet, familiär das zu tun, dann macht es erst recht, traut euch. Und wenn ihr da Angst vor habt oder irgendwie noch viele Fragen habt, dann wendet euch an die Organisationen, wendet euch an ganz, ganz tolle NGOs wie Arbeiterkind e.V. oder so, die genau, wo so Leute sind, die genau solche Fragen gerne beantworten, die gerne euch auch mal einfach auf einen Kaffee treffen oder so und euch da auch Tipps geben können. Es wird euer Leben nur bereichern. Überlegt euch vielleicht vorher so ein kleines bisschen, seid ihr eher Menschen, die ganz viel Struktur sich wirklich wünschen und die auch brauchen? Also seid da wirklich ehrlich zu euch selbst. Geht nicht so in die Bewerbungsphase oder wie auch immer die Orgas das dann nennen und erzählt sonst was, wer ihr seid, sondern seid da auch wirklich authentisch, wer ihr seid, weil in meiner Erfahrung viele Orgas schon und die meisten Orgas schon versuchen wirklich nicht nur die richtigen Leute für die Projekte zu finden, sondern auch die richtigen Projekte für die Leute. Und das heißt, überlegt euch vorher, wollt ihr ein Jahr lang in Ghana in dem Waisenheim sein, wo ihr wirklich von 8 bis 17 Uhr arbeitet, feste Arbeitszeiten, Pause, wollt ihr das machen? Ist das was für euch? Gibt euch das eine gewisse Sicherheit oder macht euch der Gedanke schon verrückt und ihr braucht eher so ein Projekt, wo ihr mehr Freiheiten habt und wo ihr mehr Möglichkeiten habt, selbst zu gestalten? Wenn es euch Angst macht, euer selber ein bisschen viel Initiative zu zeigen, ohne dass euch jemand an die Hand nimmt, ist das vielleicht auch gerade spannend? Wollt ihr deswegen da rein? Also das sind so Fragen, die finde ich wirklich wichtig. Die sollte man sich stellen, aber macht es auf jeden Fall.
Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also das finde ich auch total überragend am Weltwärtsprogramm, dass man ja eben diese vielen Möglichkeiten hat. Aber vielen Dank für die ganzen Erfahrungen, für die Einblicke in deinen Lebensweg, die du heute mit uns geteilt hast, lieber Florian. Danke, dass du heute da warst.
Auch von mir nochmal fettes Danke. Waren richtig inspirierende Einblicke und Eindrücke. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall noch bei uns nachwirken. Dankeschön.
Ja, danke euch. Schön, dass ihr das macht.
Und diese Folge noch ein kleiner Einschnitt, denn das ist die letzte Folge, die Antonia und ich in dieser Staffel gemeinsam moderiert haben.
Ja, ich bin auch fast ein bisschen traurig, so ein bisschen ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber deswegen, Magnus, finde ich es umso schöner, dass wir jetzt mit einem Gespräch nochmal enden konnten, das gezeigt hat, wie sehr so ein Weltwärtsjahr die Zeit vor Ort im Einsatzland, wie sehr das darüber hinaus wirken kann.
Ja, das stimmt. Das war doch eigentlich ein ganz persönlicher Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn die nächste Staffel dieses Podcastes rauskommt, dann abonniert uns und folgt dem Weltwärts-Account auf Instagram. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Der Weltwärts-Podcast ist ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine Produktion der TuKnow Agency GmbH. Moderation Antonia Kögelmeier und Magnus Meyer. Produzent Michael Ziesche. Redaktion Sarah Klöser. Redaktion Engagement Global Fabian Herbart und Julia Esther. Mehr Infos gibt es unter www.weltwärts.de.